Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind zu unserem Auditorium heute. Ich darf vielleicht eine kurze Bemerkung in eigener Sache machen. Also wir sind für Kritik durchaus offen. Also wenn jemand sagt, dies oder jenes passt mir nicht, kann er sich gerne an mich wenden, per Telefon, per Mail oder auch persönlich. Ich habe gerade einen anonymen Brief bekommen mit einer handfesten Kritik. Ja, ich nehme das zur Kenntnis, aber mir wäre es doch lieber, wenn man sozusagen sich dann auch persönlich auch mit der Frage auseinandersetzen könnte. Wie gesagt, nehme das nicht übel. Vielleicht traut sich der Betreffende nicht. Also es wird niemand gefressen, was immer es auch ist. Herzliche Einladung, dann sich auch offen an mich zu wenden. Jetzt aber zu unserem Vortrag und zu unserem Vortragenden. Es ist der uns bestens bekannte Professor Dr. Knoch, der heute zum Thema heilige Zeichen reden wird. Ich habe ihm gerade schon gesagt, das ist auch für mich ein im Moment leicht traumatisiertes Thema. Ich bin nämlich damit bei meinen Firmlingen gescheitert, habe versucht, so heilige Zeichen, und das war eine recht zähe Geschichte, die haben sich alle weggegähnt. Es ist mir nicht gelungen, das wirklich zu vermitteln. Deswegen bin ich also jetzt umso gespannter, vielleicht für nächstes Jahr, dass ich dann das Thema auch an die Firmlinge ein bisschen besser rüberbringen kann. Also von heiligen Zeichen, was die mit der Wirklichkeit zu tun haben, was sie über unsere Lebenswirklichkeit aussagen, wie wir damit vor Gott hintreten, aber auch voreinander. Das erfahren wir jetzt von Herrn Professor Dr. Knoch. Dankeschön.
Ja, von heiligen Zeichen. Meine Damen und Herren, nach dieser ehrenvollen Begrüßung auch gilt Ihnen natürlich auch von meiner Seite her ein Gruß, und um Ihnen ja das Verfolgen meines Vortrages etwas zu erleichtern, habe ich Ihnen die Abfolge ja auf einem eigenen Blatt in die Hand gegeben. Nun zur Einführung. Der Alltag, ein Leben mit Zeichen. Wer von heiligen Zeichen sprechen will, der setzt sich ja doch dem Verdacht aus, über etwas zu reden, was der Welt, dem Alltag enthoben ist und damit keinesfalls aktuell. Deshalb ist einladend, daran zu erinnern, dass unser Leben gar nicht ohne Zeichen auskommt. Zeichen nämlich sind lebenbezogend, lebenbegleitend und oft auch formend und sogar manchmal überlebensnotwendig. Da kann mancher Schiffsbrüchige von reden, wenn er dann Gott sei Dank eine Signallampe, eine Rakete oder so etwas hat. Aber schauen wir zunächst einmal, das ist ja innen ganz klar in der ökologischen Richtung, schauen wir auf die Natur. Wie verhängnisvoll kann es doch sein, wenn hier Zeichen nicht verstanden werden? Denken Sie nur etwa an die Katastrophe des Tsunami. Von Ferne sah das ja sehr beachtlich aus, nachher ganz anders. Und nicht anders ist es in Bezug auf unsere Gesellschaft. Für ein gedeihliches Miteinander sind Kenntnis und Verstehen von Zeichen ja ganz unverzichtbar. Sie treten über, und das wollen wir festhalten, sie treten an die Stelle verbaler Kommunikation. Wir sehen es ja nur. Dies gilt bis hinein übrigens in sachliche Gegebenheiten des Alltags, der ja nun einmal, wir sind Verkehrsteilnehmer, etwa durch Verkehrszeichen oder andere Hinweiszeichen bestimmt wird und geregelt ist. Wir können also festhalten, Zeichen sind nicht beliebig austauschbar. Sie können sogar verbindlichen Anspruch haben und ganz konkret unser Handeln einfordern. Ihre Nichtbeachtung kann fatale Folgen haben. Der Autofahrer kriegt Flensburg-Punkte, er muss Strafe zahlen. Auch im persönlichen Umfeld kommen wir gar nicht ohne Zeichen aus. Und manche weisen auf ein enges Zu- und Miteinander hin. Zum Beispiel ein Händedruck, das wissen wir, der muss gar nicht von Worten begleitet sein. Oder auch für Liebende ein Kuss. So kann ein Zeichen tatsächlich schon auch umgangssprachlich gesagt uns heilig sein. So wie etwa ein Ring, der persönliche, vielleicht sogar lebenslange Bindung zum Ausdruck bringt. Solche Zeichen schließen also Beliebigkeit, Vorläufigkeit oder auch zum Teil Veränderungen aus. Denken Sie an Familienwappen. Sie binden in eine Geschichte ein und halten Bande fest. Und ihr Gebrauch schließt deswegen auch gegenseitige Verpflichtungen nach sich. Damit, und das war mir wichtig, ist die Betrachtung von Zeichen durchaus etwas, was eben nicht weltfremd ist, sondern im Gegenteil mitten in unser Leben hineinführt. Und hier können wir eben sogar heilige Zeichen entdecken, und deshalb lohnt es sich, darüber noch einmal vertieft nachzudenken. Denn wir wissen, das Setzen von Zeichen ist ja mit einer Intention verbunden. Wir wollen etwas erreichen. Gesellschaftlich. Wir wollen Kommunikation schaffen. Sogar persönliche Bindungen bezeugen. Und gerade da stoßen wir nun vor zu einem Verstehen der sogenannten stillen Sprache, die manchen Zeichen zu eigen ist. Mit der Fähigkeit unserer Sinne nämlich verstehen wir als Menschen auch ohne viele Lehrstunden solche Zeichen. Ganz einfach gesagt, der Säugling versteht, für uns gesagt, das Wort Milch. Wer sich wäscht oder schwimmen geht, hat das Wort des Wassers verstanden. Und wer heiratet, weiß, was ein Ring bedeutet. Und dennoch werden wir kritisch weiterfragen müssen, ist solches Verstehen stiller Sprache heute überhaupt noch selbstverständlich gegeben? Wer früher einmal stundenlang zu Fuß gehen musste, um die Stadt zu erreichen, oder auch etwa eine Kirche zum Gottesdienst, der wusste noch, was es bedeutet, ein Ziel zu erwandern. Nicht von ungefähr wird gerade das ja von vielen heute wieder neu gesucht und auch gefunden. Denken Sie an die Pilgerwege hin nach Santiago de Compostela. Nicht nur Kerkeling, ich bin mal weg. Das hat ja durchaus verschiedene Facetten. In dieser Hinsicht müssen wir also sagen, hat die Technik sicher manches verschüttet. Es sind davon Zugänge einfach verloren gegangen. Räumliche Entfernungen sind jetzt plötzlich nur noch Distanzen, die man überbrücken muss. Weniger mit der Bundesbahn, die hat dann Verspätung, aber gerne mit dem Auto oder dem Flugzeug. Und der Raum, der früher mit den eigenen Füßen sozusagen zu durchmessen war, sagt uns überhaupt nichts mehr. Wir haben mittlerweile ja dank der EU-Verordnung nur noch Leuchtmittel, die den Raum erhellen. Und zuletzt macht die Romantik, die ja mit Kerzen gerade in der Weihnachtszeit verbunden sind, noch einmal deutlich, was wir eigentlich in unserem Alltag verloren haben. Kerzen mit ihrer Wärme haben eben ihre eigene Sprache. Und so geht es ja auch mit dem Erleben der Jahreszeiten. Viel ist vom Klimawandel die Rede, das wissen wir, und daran haben wir uns in unserem Alltag ja auch längst gewöhnt. Wie auch an die Tatsache, dass sie etwa im Angebot der Esswaren die Erfahrung der Jahreszeiten bei uns ja kaum noch widerspiegelt. Wir finden ja, denken wir an unsere Kindheit, jetzt doch durchaus Früchte, die an sich früher an Jahreszeiten gebunden waren, aber jetzt lange nicht mehr. Sie sind uns verfügbar. Unsere Umwelt, und das müssen wir festhalten, spricht damit nur noch unsere Sprache. Sie ist von uns gemacht. Und so verlernen wir es, die Welt als uns vorgegebene Schöpfung zu begreifen. Als hinweisende Zeichen nicht mehr verstanden, hören wir auch nicht mehr die stille Sprache der Dinge. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die religiösen, christlich-kirchlichen Zeichen, welche unseren Augen verborgene Wahrheiten einbergen, ihre Aussagekraft verloren haben. Prioritäten sind längst gesetzt. Anwendungsorientierte Wissenschaft heißt das Stichwort. Zweckfreies Wissen, Bildung im umfassenden Sinn, verliert doch an Ansehen. so wird auch die Kraft der Sprache religiöser Zeichen nicht mehr gehört und erfahren. Nach außen hin nicht nützlich, zweckfrei, könnten wir sagen, kommt der Alltag ohne sie aus. Eine solche nüchterne Bestandsaufnahme, meine Damen und Herren, nötigt freilich aber ehrlicherweise auch dazu, Gegenläufiges wahrzunehmen. Das gibt es nämlich auch. Offenkundig ist nämlich eine hohe Wertschätzung von Symbolen. Denken Sie an die Fülle esoterischer Literatur, da geht es ja schon auf dem Cover los. Das heißt, wir werden darauf gestoßen, dass auch Zeichenhandlungen eine Botschaft vermitteln. Sie beweisen, eine innere, klare Aussage kommt doch hier in einer äußeren, in Zeit und Geschichte greifbaren Wirklichkeit tatsächlich zum Ausdruck. Und damit wird das als Zeichen gemeinte, durchdeutende Worte und damit eben auch eindeutig in der Beziehung zur eigenen Lebenssituation erkennbar. Wir können sagen, Handlungen ganz bestimmter Art, ich habe eben auf den Händedruck hingewiesen, auf anderes, werden tatsächlich zum Realsymbol. Wirklichkeit wird greifbar im wörtlichen Sinne. Für deren Verstehen aber, vor solchen Handlungen, sind Sehen und Hören, interessante Beobachtungen, die Sie der Literatur entnehmen können, nicht gleichgewichtig. Verbindet sich mit dem Hören nämlich der Versuch, die Sinnhaftigkeit und Stimmigkeit einer Aussage zu erfassen, eröffnet das Sehen dagegen den Freiraum, auch nur das, was unzureichend ins Wort gebracht ist, als stimmig zu bestätigen. Deshalb sind Bilder so wichtig. Sie sichern nämlich die Anbindung an unsere Lebenswirklichkeit. Denken wir wiederum an den Ring. Hier wird erkennbar, um Zeichen nicht nur zu sehen, sondern auch verstehen zu können, bedarf es der Kenntnis etwa geschichtlicher Herkunft, wie auch des Ernstnehmens der Tatsache, dass sich eben am Äußeren etwas Inneres ablesen lässt. Unser Trauritus bringt das sehr prägnant zum Ausdruck. Das kennen Sie von der Verwandtschaft her, wo noch kirchlich geheiratet wird, das ist ja auch immer geringer, aber immerhin. Da heißt es ja bei der Übergabe der Ringe, trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Damit ist also der Ring ganz klar das Zeichen gegenseitiger Erwählung. Du trag du diesen Ring. Und zugleich ist er Ausdruck auch der inneren Verbundenheit. Trage ihn in Liebe und Treue. Ein besonders gewichtiges Zeichen war übrigens früher der Siegelring, das wissen wir auch von der Bibel her. Er ist Ausdruck einer Vollmacht gewesen. Denken Sie nur an das schöne Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der Sohn, der verlorene Sohn kommt und er kriegt nicht nur Schuhe als Zeichen seiner Würde an, sondern den Siegelring der Familie. Ganz wichtig. Sie sollten auch nicht vergessen, dass der Ehering am Ringfinger der rechten Hand getragen, übrigens dann diesen Finger adelt. Es ist dann, wie man sagt, ein Herzensfinger. So können wir festhalten, persönlich mit Inhalt gefüllte Zeichen behalten und bewahren ihre Gültigkeit in dieser persönlichen Rückbindung. Ansonsten aber bleiben solche Zeichen mehrdeutig und für eine Gemeinschaft völlig unverbindlich. Für den Staat zählt die Trauung, die standesamtliche bei uns. Und diese braucht eindeutige Zeichen, um sich gegenüber anderen Gruppierungen eben abzugrenzen. Das ist das Wichtige. Also zu den persönlichen Zeichen, die eben nur für den je Einzelnen von uns Bedeutung haben, müssen immer noch andere Zeichen treten, die allgemein verbindlich und verständlich sind. Eindeutig, weil sich durch deren Gebrauch sozusagen sich unterscheiden lässt. Wer gehört dazu, wer gehört dazu? Deswegen ja auch die Zeichen, was weiß ich. Ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade den Rotary den Ring an und andere, die dazugehören, wo wir eben zeigen, wir gehören dazu. Und dieses Zeichen schafft Identität, sozusagen Gemeinschaft. Die das tragen, gehören zusammen. Und die Zeichen sind andererseits genau auch die, die von anderen abgrenzen. Du gehörst nicht dazu. Das ist wichtig. Und da nun auch für uns Christen mittlerweile weitgehend nun unser Leben in der Gesellschaft, den Alltag ja bestimmt, erscheint es umso wichtiger, im Bemühen um eine Wiederentdeckung von Glaube und sinnstiftender Bindung an Gott und die Kirche als Glaubensgemeinschaft, eben genau auch jenen Zeichen einmal wieder Aufmerksamkeit zu schenken, die eben als Sakramente christliches, kirchlich gebundenes Leben markieren. Das ist der Hintergrund. Und auf diese Weise wollte ich in einem ersten Schritt Sie einleiten, genau dahin führen, um den Sakramenten also den Sitz im Leben zu geben. Nun, heilige Zeichen der Kirche, Zeichen der Kirche. Sakramente, so lautet eine sehr schöne Bestimmung, sind an der Verkündigung Jesu Christi orientierte Feiern der kirchlichen Gemeinschaft. Da Jesus Christus und sein Heilswerk in der Geschichte wirksam bleiben sollen und dieses Heilswerk ja in der Menschwerdung Christi begann, wirkt es auch hier unter uns Menschen weiter. Denn so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Eröffnung wir ja in diesem Jahr feiern, 1962, hat es angefangen. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in einer berühmten Definition, dass die Kirche in Christus gleichsam, und da haben wir den Begriff, das Sakrament ist. Erklärt, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Verbindung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. So bleibt die Kirche der Ort der Vergegenwärtigung Christi und seines Heilswerkes und sie ist als Gemeinschaft, wie da schon in der Bibel steht, sein Leib. Und deshalb kann die Kirche Kirche der Sakramente genannt werden. Übrigens sollten Sie, damit da keine Verwirrung entsteht, von den Sakramenten in diesem strikten Sinne, also den für uns sieben großen heiligen Zeichen, die Sakramentalien unterscheiden. Denn das sind auch Zeichen, die wichtig sind, die uns hinführen zu großen Inhalten. Aber es sind Zeichen, die die Kirche gesetzt hat. Das ist wichtig, die in der Kirche gestiftet und von ihr dann auch entfaltet werden. Da hat es eine große Zahl gegeben, bis zu 32 in der Geschichte der Kirche von etwa gut 1000 Jahren gibt es da Publikationen, die uns das nahelegen, wie groß die Zahl dieser Sakramentalien ist. Und vergessen wir nicht den alten Brauch, der früher da war, als man noch Brot backte. Vielleicht werden das manche von Ihnen ja auch wieder tun, wo es selbstverständlich war, dass nach dem Backen zunächst einmal ein Kreuz auf das Brot dann geritzt wurde. Also durchaus haben wir hier Sakramentalien und es ist also ganz klar, mir als Rheinländer geboren in Bonn liegt es nahe, natürlich dann die kölschen Sakramente zu erwähnen, nicht, die natürlich nichts anderes sind als Sakramentalien, beginnend beim Aschenkreuz, der Tante im Kloster und ähnlichem mehr. Also, wenn wir jetzt noch einmal von hierher also auf Sakramente schauen, die großen heiligen Zeichen, dann konfrontieren sie uns jetzt nicht nur mit dem einmal geschehenen Heil in Jesus Christus, nein, sie bezeugen dessen wirkmächtige Gegenwart. Sakramente führen uns in die Gemeinschaft mit Christus und vertiefen sie, insofern sie ganz bestimmten Befindlichkeiten unseres Lebens zugeordnet sind. Das sollten wir nicht vergessen. Unser jetziger Papst hat noch als Theologieprofessor einmal das sehr schön als Knotenpunkte des menschlichen Lebens bezeichnet. Das heißt, die Sakramente sind also bestimmten Momenten unseres Lebens zugeordnet. Das ist sehr schön und das heißt, damit ordnen sie sich natürlich in den allgemeinen Lebensbezug, von dem ich eben gesprochen habe, ja gut ein. Das können Sie durchbuchstabieren, wenn Sie die Taufe nehmen, dass Sie sagen, gut, da beginnt gleichsam das Leben. Sie können die Firmung nehmen, Erstarken des Glaubens. Sie können die Eucharistie nehmen als lebensbegleitendes, zentrales dann Sakrament. Sie können die Sakramente der lebenspraktisch Prägung nehmen. Das ist auf der einen Seite die Ehe oder auch natürlich die Priesterweihe. Sie können aber auch die Sakramente der vergebenden Liebe Gottes nennen, ob Sie nun an die Buße selber denken oder an die Krankensalbung, die oder wie sie ja früher hieß, letzte Ölung, dann also praktisch eben das heilige Zeichen, dass wenn der Mensch als Kranker verstummen muss, dass er dann darum weiß, dass die Kirche gleichsam ihren Mund öffnet, um Gott zu bitten, den Sterbenden in die ewige Herrlichkeit zu führen. Deswegen übersetzt der Rheinländer auch das RIP, was Sie auf den alten Grabsteinen ja lesen können. Requiesca den Patzen, natürlich besser Rutsch ins Paradies, nicht von der Ölung her. Das ist also schon wichtig. Das heißt also, äußere Zeichen, die Zeichen, mit denen die Sakramente Wirklichkeit werden, haben hier ganz entscheidende dann Bedeutung. Also wir finden hier, und das ist mir wichtig gewesen in diesem ersten Punkt als Zeichen der Kirche, wir finden in den Sakramenten die Kirche als Gemeinschaft hier gleichsam handfest vor Augen gestellt, als Gemeinschaft, in die wir durch die Sakramente gleichsam einbezogen sind und durch die wir dann eben auch Wegweisung und Ziel unseres Lebens erfahren. Vor diesem Hintergrund nun mögen Sie die Abfolge verstehen, dass natürlich jetzt, nachdem wir uns klar gemacht haben, dass die Sakramente in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden sind, dass wir jetzt nach ihrem Sinn und nach ihrer Wirkmächtigkeit fragen. Also sagen wir ganz allgemein, wenn sich eine menschliche Wirklichkeit mit einer göttlichen verbindet, dann sprechen wir von einem Sakrament. Aber, und das merken Sie schon, wenn wir jetzt nicht nur allgemein so reden wollen, sondern wenn wir davon ausgehen, dass ein Sakrament als heiliges Sakrament anerkannt ist, als heiliges Zeichen, also bedarf es des Glaubens. Sie werden einem Nichtglaubenden das ja nicht irgendwie erklären können. Der sieht das Zeichen, aber er versteht es nicht. Das ist das Wichtige. Das heißt aber für uns, und das ist nicht trostreich, sondern realistisch festzuhalten, das mag für uns klar machen, dass eine Krise im Gottglauben in Konsequenz eben auch den Zugang zu einem Verständnis der Sakramente versperrt. Wer den Glauben an Gott verliert und ihn ausblendet sozusagen aus der Gestaltung seines Lebens, wird auch die Sakramente nicht mehr verstehen, die ja gerade von der Gegenwart Gottes künden und ihn diese Gegenwart bezeichnen. Deswegen also bietet ein Alltag, der bloß Weltliches zum bindenden Maßstab hat, auch keinen Zugang mehr zu Gott und damit auch zu seinen Sakramenten. Aus der Welt herausgedrängt wird eben dann dieser Gott bedeutungslos. Es ist also festzuhalten, und auch das bleibt wichtig, was Sakramente eigentlich sind, muss erkannt und auch verstanden werden. Tritt an die Stelle einer Zentrierung des christlichen Lebens auf den Sakramentenempfang. Das hat das Konzil ja sehr deutlich gemacht, gerade in Bezug auf die Eucharistie. Sie wissen, früher war ja zum Teil nur die Jahreskommunion üblich. Dann muss man natürlich sagen, dass die Sakramente, wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn diese Zentrierung ausfällt, dass damit die Sakramente auch keinen Sitz im Leben mehr haben. Das heißt also, wenn wir als Glaubende auf Sakramente schauen, dann sagen wir, in ihnen wird die Botschaft Christi gegenwärtig, wirkt sein Heiliger Geist. Denken Sie daran, dass immer beim Sakramentenempfang, bei der Spendung schon gesagt wird, nicht auch bei der Eucharistie, wissen Sie das, der Geist heilige diese Gaben, damit sie werden Leib und Blut Christi. Also immer das Wirken des Geistes, was gefragt ist. Denken Sie bei der Taufe, da wird der Geist herabgerufen, damit dieses Wasser zum Taufwasser wird. Das heißt also, im Heiligen Geist Gottes wendet sich Gott uns selber zu. Und das ist wichtig zu betonen, weil damit eben auch klar ist, dass hier das Wirken Gottes in diesen Sakramenten, also das Wirken Gottes, dass diese Zeichen zu heiligen Zeichen macht, nicht abhängig ist von der Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit des Spenders. Sakramente sind nämlich der Weg Gottes in Jesus Christus zu uns. Und dieses Heil ist Gnade, Geschenk, also von Gott gegeben, ist seine Zuwendung und seine Liebe. Und Liebe, das wissen Sie, kann gegeben, aber sie muss auch empfangen werden. Und dieses Empfangen und Annehmen der Liebe Gottes im Glauben ist wesentlich für den Vollzug des Sakramentes und damit natürlich auch für das Erreichen dessen, was eigentlich Gott im heiligen Zeichen an uns und mit uns tun will. Nun ist es klar, wenn wir das so festhalten, Sakramente also in der Kirche als Glaubensgemeinschaft verankern und zugleich sie erkennen als den Weg Gottes zu uns und sein Wirken in unser Leben hinein, dann wird auch deutlich, dass die Zeichen nicht beliebig sind. Ich habe viel im Mittelalter gearbeitet, das wissen einige von Ihnen, und deswegen kenne ich auch die einschlägigen Quellen, wo etwa durchaus Studenten gefragt haben, ihrem Professor, warum benutzen wir bei der Eucharistie eigentlich Brot und Wein? Die Fragen habe ich schon gehört, auch von Studenten, warum ist da Bier, wäre doch leckerer, oder im Ruhrgebiet, oder warum haben wir nicht leckeren Kuchen oder so etwas? Nein, es ist schon so, das Zeichen, wenn Sie als Zeichen der Kirche auf Christus selber zurückweisen und ihn als den Gegenwärtigen bekennen, eben festgelegt sind. So steht im Hintergrund der Feier der Eucharistie immer das Abendmahl Christi, so wie wir es in der Bibel überliefert haben, wo eben ganz klar Brot und Wein die Zeichen sind, unter denen gewandelt sich Christus uns schenkt. Das ist nicht veränderbar hierbei. Diese Diskussionen hat es sehr wohl gegeben. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Manchmal ist es geradezu kurios, aber verständlich, wenn dann, was weiß ich, die dann vor der Kommunion eben praktisch ja noch einmal die verwandelte Hostie gezeigt wird, Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und einige Missionare von Feuerland sagten, die können nichts mit Lamm anfangen, soll man nicht sagen, ist der Seehund Gottes. Das war dann doch etwas weit gegriffen. Sakramente auch in ihrer Spendung und ihrem Zeichen sind eben der Kirche insgesamt anvertraut. Nun, die Zusage Gottes in Wort und Tat wird in den Sakramenten also greifbar. Und die Unverbrüchlichkeit und die Unwiderruflichkeit des Christusgeschehens und dieser Zusage, sie wird gerade in der Setzung dieses Zeichens durch den Priester dann deutlich. Und zwar Setzung im Namen und für die Kirche. Und damit wird klar, dass Sakramente nach innen bewirken, eben Gegenwart Christi, was sie nach außen anzeigen. Christus ist derjenige, der sich uns zur Speise gibt, als Brot des Lebens. Er ist derjenige, der eben uns zu Kindern Gottes macht in der Taufe. Er ist es, der durch die Kraft des Geistes den Firmling stärkt zum Zeugnis. So können wir fortfahren. Hinzuzufügen ist, worauf einmal Bischof Hämmerle mit der ihm ganz eigenen schönen Sprache hinwies. Ich möchte es zitieren, weil es so aus dem Leben gegriffen ist. Man hört ihn gleichsam sprechen. Natürlich sind die Sakramente dazu da, dass wir sie empfangen. Sie sind Gaben, die ihre Zeit, ihren Ort, ihre bestimmten Bedingungen haben. Sie sind Anschlussstellen in unserem Leben an das Leben Gottes, was uns in Christus eröffnet ist. Aber von diesen Anschlussstellen aus will Gottes Leben einströmen in unser Leben und es durchdringen. Gottes Leben wird dann in uns mächtig, wenn seine sakramentale Gestalt sich auch in unserem Leben auswirkt. Das Sehen der heiligen Zeichen, das Sehen wohlgemerkt, führt also zu ihrem Verstehen. Ihr Empfang bezeichnet unser Bekenntnis des Glaubens an die gegebene Gegenwart Christi im Heiligen Geist. Und ist schließlich Bekenntnis zu der Erfahrung, dass diese innigste Begegnung mit Jesus Christus in der Communio vollzogen Begegnung schenkt und zugleich Heilung bewirkt. So ein wörtliches Zitat von Bischof Hämmerle. Damit wird deutlich, und das ist der nächste Punkt, dass eben die Sakramente, die zugleich so eben in die Gemeinschaft eingebettet, doch zu einer ganz persönlichen Gottbegegnung führen, eben Zeichen der Kirche sind. Nun, das ist wichtig und ich möchte es ausdrücklich betonen, weil häufig Missverständnisse entstehen, denn wir sind ja gewohnt, von der Kirche zu sprechen und haben dabei die Institution Kirche vor Augen, vielleicht auch die Kirchensteuer. Wir haben die gesellschaftliche Einbindung als Gesellschaft, Gemeinschaft öffentlichen Rechtes vor Augen. Und natürlich benennen wir damit auch als eine Autorität, die sich zu grundlegenden Fragen unserer Gesellschaft heute äußern muss. So erfahren wir eben die Kirche in Anführungszeichen, wenn unser Papst Benedikt, wenn vatikanische Institutionen, nationale Bischofskonferenzen oder auch einzelne Bischöfe wie der unsrige mit seinem Hirtenwort noch vor zwei Sonntagen sich zu Wort melden. Sprechen wir aber von den Sakramenten, dann kommt eine ganz andere, und zwar die grundlegende Seite der Kirche zum Vorschein. Auch hier hat das Zweite Vatikanische Konzil sehr Wichtiges gesagt, indem es die Kirche selber als Mysterium bestimmt, also ein Geheimnis. So lesen wir, die Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Damit können wir sagen, mit dem Begriff Mysterium, griechisch Mysterion, lateinisch Sacramentum, sind also Wesen und Sendung der Kirche beschrieben. Und damit sind eben auch die Zeichen nicht gleichgültig, in denen das ganz konkret fassbar wird. Sakramente sind als heilige Zeichen für die Gemeinde vor Ort nicht nur Hinweiszeichen auf Jesus Christus, nein, sie sind Zeichen der Begegnung. Sie bezeichnen Gemeinschaft mit Jesus Christus, die sich zu ihm bekennt als Haupt und Stifter. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum eben unser Gottesdienst zu Recht der Ort sakramentaler Feier ist. Nicht ein Gedächtnismahl, so wie unsere Schwestern und Brüder im kalvinistischen Glauben etwa sagen. Nein, hier wird noch einmal deutlich, wenn der Gottesdienst sakramentale Feier ist, dann sind die, die zu diesem Gottesdienst versammelt sind, eben Glaubende, die sich genau dazu bekennen. Dem trägt das Zweite Vatikanum dadurch Rechnung, dass es im zweiten Kapitel der berühmten Kirchenkonstitution, die nun heißt Lumen Gentium, Christus ist das Licht der Völker, über das Volk Gottes spricht. Wörtlich, Gott hat die Versammlung derer, die zu Christus als dem Urheber des Heils und dem Ursprung der Einheit und des Friedens glaubend aufschauen, als seine Kirche zusammengerufen und gestiftet. Ist also auch von dieser Seite her noch einmal deutlich, dass das Bekenntnis zu den Sakramenten als heiligen Zeichen nicht vom Glauben zu trennen ist, so verweisen also die Sakramente und deren Feier selbst noch einmal zurück auf das Leben, auf unseren Alltag hier und heute. Sie sind nicht losgelöst von dem, was unseren Alltag füllt. Nein, sie sind Zeichen des Lebens. Wie schon gesagt, von den Sakramenten zu reden, als in ihrer Zahl von der Kirche festgelegte heilige Zeichen, heißt, dass wir hier eine Aussage machen, die Glaube und Bekenntnis einfordert. Damit ist über deren Hinordnung auf einzelne Lebenspunkte, Knotenpunkte, wie ich sie mit Ratzinger genannt habe, hinaus ist deutlich, sie gehören zu unserem Leben. Besondere Lebensbefindlichkeit zugeordnet, wie gesagt, erfährt eben das christliche Leben von ihnen her Formung. So spricht das Konzil darum, etwas fremd für unsere Ohren vielleicht, dass sich der Sakramentenempfang und tugendhaftes Leben notwendigerweise verbinden. Das ist schon sehr wichtig. So erläutert es auch in sehr schöner Weise die Bedeutung der Sakramente in ihrer Siebenzahl. Dieser klassische Text sei in den Aussagen zur Taufe, Firmung und Eucharistie wörtlich deshalb zitiert. Das sind die sogenannten Initiationssakramente, also jene heiligen Zeichen, die in die volle Gemeinschaft mit der Kirche als Volk Gottes hineinführen. Das Konzil sagt wörtlich, durch die Taufe der Kirche eingegliedert, werden die Gläubigen durch das Prägemahl zur christlichen Gottesverehrung bestellt und wiedergeboren zu Söhnen Gottes. Wir würden natürlich im heutigen Sprachgebrauch die Töchter dazufügen. Oder gar, da wird es ganz schwierig mit den Geschwistern, wenn ich dann an manchen Krach denke. Also, wiedergeboren zu Söhnen Gottes im Original, sind sie gehalten, den von Gott durch die Kirche empfangenen Glauben vor den Menschen zu bekennen. Durch das Sakrament der Firmung, soweit Taufe. Dann, durch das Sakrament der Firmung werden sie vollkommener mit der Kirche verbunden und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie als in strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahren Zeugen Christi in Wort und Tat auch zu bezeugen, zu verbreiten, zu verteidigen. Schließlich, in der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm. Soweit das Zitat. So wird also das Leben der Christen durch die Sakramente geformt selbst, das ist der nächste Schritt, zu einem heiligen Zeichen. Durch den Leib Christi, wieder wörtliches Zitat, in der heiligen Eucharistiefeier gestärkt, stellen die Gläubigen die Einheit des Volkes Gottes dar, die durch dieses Sakrament sinnvoll bezeichnet und wunderbar bewirkt ist. Deshalb lohnt es sich, auch unter unserem Thema Sakramente gerade noch einmal gezielt auf die Feier dieses heiligen Zeichens zurückzukommen. Denn es ist ja eine Feier, die nicht nur gleichsam die Gegenwart Christi bezeugt in diesem Sakrament, sondern eben auch im Wort. Und damit komme ich jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dem Wortgottesdienst, in dem natürlich die Bibel und ihre Auslegung eine ganz zentrale Stellung einnimmt. Denn die Bibel ist ja nun einmal die Heilige Schrift und sie ist damit ein Buch, das Zeichen der Gegenwart Gottes ist. Wenn wir die Bibel als heilige Schrift bezeichnen, so ist damit zum Ausdruck gebracht, dass auch sie das heilige Zeichen der Gegenwart Gottes ist, weil durch sie Gott selber zu uns spricht. Das, was ich eingangs gesagt habe, meine Damen und Herren, dass für viele schon der Zugang zum Verständnis solcher Zeichen verschüttet wurde, das können Sie immer wieder erleben, wenn Sie mal irgendwo hinkommen und es kommt die Rede. Wir erleben das als Priester, wenn wir irgendwelche vorbereiten, Taufe oder so. Hier sagen, Sie haben doch sicher eine Bibel im Haus. Ja, ja, doch, doch, irgendwo steht sie dann. Das war doch die von der Großmutter, das war doch irgendwo. Und dann kommt dann eine uralt Ausgabe, schön, wenn sie noch gefunden wird, da, nicht? Aber das zeigt natürlich, dass der Besitz der Bibel durchaus nicht zugleich deren lebendige Lektüre einschließt und erst recht nicht das Verständnis dafür, dass es sich hier tatsächlich um eine heilige Schrift handelt, also um Gottes Wort hierbei. Wenn wir nämlich so in die Schrift schauen und beginnen gleich mit dem ersten Buch, auch wenn es im Gesamt der Schriften der Bibel jünger ist, aber wenn wir dann das Buch aufschlagen und haben den Schöpfungsbericht vor uns, dann wissen wir schon, dass die Bibel uns bezeugt, hier ist Gott tätig. Vom Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen, vom Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. Wer wollte Händel dann also überhören mit seinem herrlichen Gesang, die nicht, das ist ja bekannt, nicht? Die Himmel rühmen des ewigen Ehre, nicht? Das ist doch klar. Also, das Buch der Schöpfung ist in farbiger Sprache dasjenige, was uns dies vor Augen stellt. Gott ist der Schöpfer, er steht hinter der Schöpfung. Sie ist eben nicht nur praktisch im Urknall entstanden, wie die Theorien sind. Und die richtige Frage ist natürlich, was war vor diesem Urknall? Nicht? Und dann gibt es Gegenmaterie. All das lehrt uns, vorsichtig zu sein und denn doch auf das Buch der Schöpfung zu hören, auch wenn wir damit nicht jenen fundamentalistischen Strömungen das Wort reden wollen, die in Amerika dann behaupten, es sei wörtlich so zu nehmen mit diesen 7 Tagen. Darum geht es, weiß Gott, nicht. Nein, für uns ist wichtig, dass Gott der Schöpfer ist und genauso wichtig, sich eben nicht, wie die etwa eine deistische Strömung des 19. Jahrhunderts sagt, sich dann als der Macher, der Schöpfer, von ihr zurückgezogen hat. Nein, er ist da, er steht da. Deshalb begleitet er von vornherein nicht nur den Menschen, sondern eben auch seine Welt. Mit eindrücklichen Worten hat Paulus, mit scharfsichtig, das wollte ich sagen, in seinem Brief an die Römer genau das zum Ausdruck gebracht. Wir müssen ja sehen, an wen er da geschrieben hat. Das war ja nun die Zentralgemeinde in Rom, die mir doch von hoher Autorität, schon Ende des 1. Jahrhunderts haben wir in einem Brief des Ignatius den Hinweis, wenn ihr euch nicht einigen könnt, Streitfragen im Glauben entscheiden wollt, dann wendet euch an die Gemeinde von Rom mit ihrem Bischof. Also Paulus schreibt an eine Gemeinde, die mitten in einem Umfeld lebt, wo sie ganz andere Vorstellungen fand, dass also aus der Schöpfung der Schöpfer erkannt werden kann. Wir lesen, was man von Gott erkennen kann, ist den Nichtglaubenden dennoch in der Schöpfung offenbar. Gott hat es ihnen geoffenbart. Seit Erschaffung, das ist der zentrale Satz, seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit auch an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, nämlich seine ewige Macht, denken Sie an den Prolog, durch das Wort ist alles geschaffen, und Gottheit, soweit Paulus. Darauf hat übrigens das erste Vatikanische Konzil bewusst Bezug genommen und noch einmal auch mit Paulus unterstrichen, dass sich eben in der Schöpfung damit auch Gott gleichsam als Geheimnis verbirgt. So ist Gottes Erkenntnis zugleich tatsächlich in der Schöpfung und mit ihr gegeben. Aber auch hier, Glaube muss sich damit verbinden. Also, das sagt Paulus, wer zu sehen vermag, wird zu diesem Glauben hingeführt. Aber vergessen wir nicht, meine Damen und Herren, wenn wir hier von Glauben reden, von heiligen Zeichen, es ist nicht ein Verdienst zu glauben. Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Denn, so heißt es ausdrücklich, und da zitiere ich gern das erste Vatikanum, was ja doch andere Akzente gesetzt hat, oft auch missverstanden ist, denn so wörtlich die göttlichen Geheimnisse übersteigen, ihrer eigenen Natur nach so den geschaffenen Verstand, dass sie, auch wenn sie durch die Offenbarung mitgeteilt und im Glauben angenommen wurden, dennoch mit dem Schleier des Glaubens selbst bedeckt und gleichsam von einem gewissen Dunkel umhüllt bleiben, solange wir fern vom Herrn pilgern, im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Soweit das Zitat. Und das heißt aber, dass gerade aus diesem Grunde, weil wir eben glaubend uns der Heiligen Schrift immer wieder nähern, dass sie gerade deshalb der Auslegung bedarf. Und diese ist der Kirche anvertraut. Denn die Heilstaten Gottes werden durch die Verkündigung zu einer sich im Glauben eröffneten Gegenwart. Dieses Zitat habe ich Ihnen aufgeschrieben von einem alten Kollegen, der bei uns in Bochum gewirkt hat. Die Heilstaten Gottes finden nun ihren Höhe- und Endpunkt natürlich in der Sendung des Sohnes, in der Verherrlichung schließlich mündend, wo er nach Kreuz und Auferstehung zu Rechten des Vaters sitzt und dann den Geist sendet. Geburtsstunde der Kirche, Pfingsten, wie schon die Väter gesagt haben. In Jesus Christus also ist Gott gegenwärtig, präsent. Er ist das Wort, wie uns der Prolog des Johannesevangeliums sagt, durch das Wort ist alles geschaffen und, Sie kennen das, im Weihnachten ja breit ausgeführt, das Wort ist Fleisch geworden und hat er unter uns gewohnt. In der Vollmacht des Heiligen Geistes im kirchlichen Amt gegenwärtig sind also diese in der Kirche gesetzten Zeichen, heilige Zeichen, bewirken sie die Präsenz, die Gegenwart Christi in seiner Kirche und wirken Heil bis zum Ende der Tage. Sakramente sagen uns also in stiller Sprache, Sie erinnern sich an meine Anfangsbemerkungen von der stillen Sprache. Gott als Schöpfer der Welt hat sich die Welt nicht aus der Hand nehmen lassen. Das Nein der Sünde ist durch das Ja ewiger Liebe überwunden. Sakramente bleiben deshalb heilige Zeichen bis zum Ende der Welt. Jeden Moment also, wo der Glaube sich im Schauen Gottes erfüllt, die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden sich einfügt in das Reich Gottes, das alles umfasst. So verstanden nun, können wir einen Ausblick wagen, der zugleich gleich das Gesagte noch einmal abrundend zu bündeln versucht. Ja, meine Damen und Herren, von heiligen Zeichen war zu reden und auch von deren Bedeutung für den Glauben und das Leben der Christen in und mit der Kirche. Weil Zeichen für unseren Alltag unverzichtbar sind, für Gesellschaft und Staat, auch für unser eigenes gelingendes Leben, haben wir als erstes diesen Zeichen des Alltags unserer Aufmerksamkeit geschenkt. Und, wie ich hoffe, damit auch dem Verständnis der heiligen Zeichen den Weg geebnet. Wer etwa den Konsens über Grundwerte in Frage stellt, die Menschenwürde nicht mehr achtet, das Recht auf Leben zur Disposition stellt und anderes mehr, von dem heißt es doch zu Recht in unserer Umgangssprache, ihm ist wohl nichts mehr heilig. Neben Zeichen, die Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch nehmen, so sahen wir, treten persönliche Zeichen, die bleibend wertvoll und deren Anerkennung als lebensformender Impuls für ein gutes und erfülltes Leben unabdingbar sind. Diese Bandbreite von Zeichen ernst nehmend wird deutlich, dass auch und gerade der Christ nicht an heiligen Zeichen vorbeischauen kann, bekennt er sich doch zur Gegenwart Gottes in einer Welt, die er als Schöpfung begreift und die in der Erlösung, in der Kirche präsent ist, in der Kraft des Gottesgeistes, eben bleibt bis zum Ende der Tage. Angesichts der Glaubens- und Gotteskrise der Gegenwart, um deren Willen der Papst ja für dieses Jahr die Eröffnung eines Jahres des Glaubens bekannt gegeben hat, also angesichts der Glaubens- und Gotteskrise der Gegenwart, wird eine Betrachtung der heiligen Zeichen, den Sakramenten der Kirche also, zum Impuls, Glaube und Kirche als Fundament der eigenen Lebensgestaltung neu zu entdecken. Grundlegend gilt das für die Bibel, in ihr sind ja Gottes Erfahrungen niedergeschrieben, die zugleich Gottes Gegenwart in der Welt bezeugen. Wobei diese Gegenwart seine bleibende Verborgenheit in unzugänglicher Ewigkeit nicht aufhebt. So gibt es die schöne Formulierung, dass die Bibel als heilige Schrift gleichsam das Behältnis des Gotteswortes ist. Und mit diesem Behältnis sind die Christen deshalb von jeher sehr behutsam umgegangen. Denken Sie an die Liturgie. Als heiligstes Buch gilt das Evangelium, das in den vier Einzelevangelien gleichsam Christus selbst repräsentiert. Christus selbst spricht in ihm, dem Evangelium, zu uns. Die Liturgie umgibt daher das Evangelienbuch mit feierlichen Zeremonien, von Akolyten mit brennenden Kerzen begleitet, durch Weihrauch wird es geehrt und dann stehend angehört. Die feierliche Verkündigung ist dem Priester, dem Diakon vorbehalten. Und so kann das Christentum sich durchaus als Buchreligion bezeichnen lassen. Und wichtig bleibt, das in der Bibel Bewahrte will zum Herzen gehen. Die Gottespräsenz greifbar in Lesung und im Hören des Gotteswortes wird dann in der anschließenden eucharistischen Feier verdichtet zum Zeichen der Gegenwart Christi. Die eucharistischen Gestalten werden als gewandelte Gaben selbst Zeichen des gegenwärtigen Christus. Denken Sie an die Worte, das bin ich. mein Fleisch, mein Blut. Im Bekenntnis der Kirche als Glaubensgemeinschaft ist also festgehalten, Sakramente sind Orte der Gottesbegegnung. Denken wir noch einmal an die Taufe zurück und an die den Ritus, den die Spendung dieses Sakramentes begleitet. In der Wirkmacht des Gottesgeistes wird der Getaufte zum Kind Gottes. Darauf verweist doch das weiße Kleid als Zeichen der Gnade. Und noch einmal möchte ich Hämmerle zitieren, der so schön schreibt: Getauft sind wir, Kinder Gottes sind wir, hineingetaucht in Tod und Auferstehung Jesu und durch sie in das Leben des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann aber bin ich nicht nur, wie ich bin, sondern ich bin, wie ich geliebt bin, geliebt von dem, der die Liebe ist. Ich bin nicht gefesselt an mich und meine nur mitgebrachten Eigenschaften, sondern ich lebe aus einem Ursprung, der mich neu werden lässt. Sicher, ich bin angenommen, wie ich bin, aber gerade so bin ich nicht an mich gebannt, sondern über mich hinausgehoben in die Liebe, die Ass verwandelt, all das, was sie annimmt. Sollten wir also so nicht jeden Tag beginnen, alles bloß mitbringen, hineintauchen in die erneuernde Barmherzigkeit Gottes und neu auftauchen in jenes Leben, das uns in Christi Tod und Auferstehung erschlossen ist? Dieses begleitet sei, meine Damen und Herren, durch die Nähe Gottes, die ja von uns als Gnade bezeichnet wird, begleitet das Leben der Kirche, auch das Leben jedes Christen. Denken wir an das Taufkleid, das Brautkleid, das Messkleid, das Ordenskleid oder auch schließlich früher ausgeprägt das Sterbenskleid. Wo Sakramente gefeiert werden, dort ist also Kirche gegeben. Rückgebunden an die Feier der Eucharistie, bezogen auf die Selbstgabe Christi in der Mitte der Feiergemeinde, sind die Sakramente selbst Erweise geisterfüllter kirchlicher Vollmacht. Der Setzung der Sakramente ist also jede Beliebigkeit genommen. Nein, Christus ist gegenwärtig. So können wir abschließend festhalten, der christliche Glaube, er umschließt das Bekenntnis zum einen und dreifaltigen Gott, zur Menschwerdung des Sohnes Gottes, zur Erlösung durch Jesus Christus in Tod und Auferstehung, und er umschließt ebenso ein Ja zur Kirche, die als die eine heilige katholische und apostolische Kirche, wie es in unserem Credo heißt, in diesem Erlösungswerk Jesu Christi ihren Ursprung hat. Deshalb bekennt sich der Christ auch zu Zeichen, in denen die bleibende Heilsgegenwart des Erlösers in seiner Kirche unmittelbar erfahrbar wird. Es sind Zeichen, die als Begegnungsgeschehen zwischen Gott und Mensch von Gott her als Heilszeichen der Kirche eingestiftet sind. Ein Nachdenken über diese heiligen Zeichen stützt deshalb nicht nur den Glauben. Es macht deutlich, dass es keinesfalls weltfremd ist, von den Sakramenten und deren Bedeutung für das Eigenleben zu sprechen. Unser Alltag lebt aus vielschichtigen Erfahrungen, deren Bedeutung sich aus dem Zusammenklang von menschlichem Tun und sachlichen Zeichen erschließt. Wer sich als Christ dieser Einsicht stellt, der kann auch für sich die Glaubwürdigkeit und lebensprägende Kraft des Bekenntnisses neu entdecken, dass Sakramente tatsächlich jene Orte sind, in denen uns in menschlichen Worten und kirchlichen Riten Gott begegnet. Sakramente, sie sind wirklich vom Geist gewirkt und erfüllt, heilige Zeichen. Ich danke für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.
Es ist wie immer, können noch Fragen gestellt werden. Ich gehe dann mit dem Mikrofon herum. Jemand. Ja.
Sie können immer gut reden, aber die Frage ist jetzt, zumindest alle verstehen vielleicht doch. Ja, sehen Sie, man versteht es wirklich nicht gut. Bitte, eben es mal.
Naja, gut. Ist das so besser?
So ist gut, natürlich.
Ja. Jetzt ist so mein Gedanke. Es ist ja viel an dem Interesse, an der Schrift, an der Bibel verloren gegangen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, hat man nicht vielleicht zu viel den Ausgangspunkt von der Kirche, das heißt von den Priestern, vorgenommen und zu wenig die Gläubigen aller Altersstufen einbezogen. Und ich würde jetzt sagen, auch an der Uni lief ein Kurs, dass man meinte, man müsse jetzt wieder versuchen, die Menschen, die Gläubigen, zum Lesen der Bibel zu bringen und auch, dass man Stellen, die zu hinterfragen sucht, neu zu interpretieren versuchen würde. Also mein Gedanke ist immer, und auch im Hinblick jetzt auf die Sakramente, wie bekomme ich den heutigen Gläubigen oder Interessierte, es gibt ganz viele Interessierte, das weiß ich, aber wieder an diese Quellen. Ich habe hier ein Buch von dem Manfred Lütz mit und ja. Der blockierte Riese, das ist sicher bekannt. Ja. Und ich habe so großartig gefunden, erst als ich las, die katholische Kirche muss auf die Couch, da habe ich gedacht, oh, die arme Kirche. Aber was ich so toll gefunden habe, wie er den Wert der Sakramente sieht. Das finde ich ganz großartig. Und deshalb meine ich, müssten wir alle, die in Kirche leben oder existieren, etwas für diese Quellen tun. Wir dürfen nicht so berieselt werden. Also ich denke auch immer, wenn man die Lesung hört in der Kirche, das geht an einem vorbei. Wir müssen wieder mehr Nähe hineinbringen in die Kirche.
Nun, Sie haben natürlich jetzt ein wichtiges Thema angesprochen. Das ist noch einmal die Frage der Kommunikation, nicht? Das heißt, wir müssen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es eben das Bekenntnis dazu, das uns eben in der Heiligen Schrift Gott selber anspricht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, das habe ich anzudeuten versucht, dass gerade deshalb, weil wir eben Glaubende sind und als Glaubende damit immer vorläufig denken und verstehen können, dass wir deswegen auch immer wieder neu einer Auslegung bedürfen. Sie haben selber auf die Problematik hingewiesen, dass man natürlich nicht sagen kann, dass auch eine Frage natürlich der Weiterbildung, auch der Einbindung des Nachdenkens in die jeweilige Zeit, dass wir nicht davon ausgehen können und sagen, was eben vor, was weiß ich, das ist sogar in der Rückblick auf das Zweite Vatikanum zu sagen, was damals mal das Verständnis für die Schrift in der Zeit eröffnet hat, muss auch heute noch genauso hilfreich sein. Das heißt also, es ist schon so, dass wir, um heute mit der Schrift umzugehen, wir in unserem Sprachgebrauch, in unserem Umfeld uns diesen Wahrheiten neu stellen müssen. Da haben Sie völlig recht. Das heißt, die Frage ist jetzt, wer kann jetzt aktuell sozusagen hier uns die Schrift erschließen? Und da müssen wir natürlich sagen, diese Rückbindung an die Schrift gerade als heiliges Zeichen der Nähe der Gegenwart Gottes im Wort nötigt natürlich auch zur Bescheidenheit. Das heißt, nicht zur Dummheit, das möchte ich mal klar sagen, nicht? Das heißt, man muss sich auseinandersetzen damit, das ist völlig klar. Aber es ist so, dass natürlich auch unser Wissen mit einfließen muss. Und ich erinnere mich immer noch an einen Ausspruch eines jungen Kollegen, der mir mal sagte, als er begonnen hat, die Studentinnen und Studenten in die Schrift einzuführen, hat sich dann ein Student gemeldet, der sagte, ich möchte das alles gar nicht hören, das zerstört meinen Glauben. Sehen Sie, das ist genau der Punkt. Das heißt also, Gottes Wort will in jeder Zeit neu verstanden und dann auf das eigene Leben neu bezogen werden. Nicht, ist nie eine neutrale sozusagen Gegebenheit, sondern im lebendigen Miteinander sozusagen wird sich uns die Schrift erschließen. Was wir natürlich völlig recht haben, ist, dass man sich immer damit auseinandersetzt und deswegen habe ich diese etwas humorige Bemerkung gemacht über die Bibel, die im Schrank steht und nicht herausgenommen wird. Das ist also vollkommen klar, dass genau dieser Punkt natürlich von Bedeutung ist, dass nicht nur jetzt die Schrift jetzt von ihrem aktuellen sozusagen Verständnishorizont begriffen werden will, sondern sie will auch in das eigene Leben hineinsprechen. Und da ist natürlich das persönliche Lebenszeugnis ein wunderbares Interpretament, nicht? Eine Auslegung. Das heißt also, in dem Moment, wo ein Christ glaubwürdig hinter dem steht, was hier in der Schrift gesagt ist, was sich uns gerade vom Neuen Testament her im Blick auf Christus erschließt, wird er natürlich selber, das habe ich versucht anzudeuten, auch zum Zeugen für das, was die Schrift ist. Das darf man nie vergessen. Und insofern ist natürlich jeder aufgerufen, mit der Schrift zu leben, nicht? Und sie eben in das eigene Leben hineinzunehmen. Deswegen gibt es Bibelkreise, Gemeinschaften, wo das versucht wird, wo man also nicht nur gleichsam von oben, nicht von einem Professor oder wer es immer sei, Erleuchtung erwartet, sondern wo eben verstanden wird, dass die Bibel als lebendiges Wort Gottes tatsächlich im eigenen Leben gleichsam Gestalt gewinnt. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und da kommen wir natürlich in einen weiten Bereich hinein, der sich in der Kirchengeschichte dann auch in Orden und in vielen Gemeinschaften im Laufe der Zeit immer wieder ausgefaltet hat, wo wir immer wieder von der Schrift her die Gegebenheiten des Lebens neu interpretieren. Ich darf nur daran erinnern, wir sind ja hier im Zisterzienserkloster und der große Ordensvater Bernhard von Clairvaux ist ja der Prediger seiner Zeit gewesen. Er hat also die Bibel ausgelegt, aber das Wichtige ist, er hat immer so die Auslegung in der Predigt vorgenommen, dass er nicht der über der Schrift stand, sondern in sie hineintauchte. Und von daher die Schrift zum Klingen brachte in der Sprache seiner Zeit. Das ist das, die Aufgabe. Und so wird es glaubwürdig.
Ich erinnere mich an Zeichen aus dem Alten Testament, nämlich beim Besuch der Synagoge wurde, bei einer exzellenten Führung übrigens, wurde die Mesusa erklärt, dieses Käpselchen, ja, was in dem Türpfosten ist, in der steht, höre Israel, du sollst das den Schmarr Herrn, deinen Israel. Gott lieben. Und man legt dann die Hand da drauf beim Eingang und eine 90-jährige Mitbesucherin erinnerte dann gleich, das ist doch bei uns Katholiken das Weihwasser.
Ja, im Grunde ja. Das heißt also, das ist sehr schön, dass Sie das erwähnen. Und zwar deswegen, ich streue auch gerne Blümchen, das wollte ich aber jetzt nicht, sondern es ist der Sache nach, auf Sache bezogen, dass tatsächlich so ist, dass natürlich für den Juden aus dem Alten Testament her sich gerade aus dem Wort her die unmittelbare Begegnung mit Gott ergibt. Das bedeutet ja auch, dass er, auch Jesus übrigens selber, dass er nie von Gott spricht, nicht? Sondern immer Gott umschreibt, Vater, Herr des Himmels und der Erde und so weiter. Oder, wenn es mal wissenschaftlich sein soll, vom Tetragramm, weil es vier Buchstaben sind, die vier Konsonanten, aus denen dann der Gründer der Zeugen Jehovas dann eben Jehova gemacht hat, was natürlich grauslich ist. Also das Wichtige, und insofern ist es natürlich, ist in diesem Höre Israel, ist im Grunde genau das Hören, auch deswegen habe ich das darauf Bezug genommen, ist damit bewahrt, das heißt also, das Wissen darum, dass also Gottes Wort gehört werden will und da im Hören das eigene Leben befruchtet und ihm Richtung und Ziel weist. Und genauso ist es natürlich mit dem Weihwasser, das ist klar, dass das Weihwasser eben uns an die Taufe rückbindet und damit in die Gemeinschaft der Kirche und natürlich in die Gotteskindschaft hineinverweist. Das ist richtig. Also das ist in Signo Crucis im Kreuzzeichen gemacht sowieso, aber das ist dieses wichtig ist, dass es natürlich das Weihwasser in sich ist, dann die Bedeutung gewinnt dadurch, dass wir uns bekreuzigen damit. Das ist also schon ganz wichtig und damit wird deutlich, dass die Zeichen durchaus immer schon auch in dieser Tiefe reflektiert worden sind. Und es ist also nett, ich habe darauf Bezug genommen, dass die Theologen sich ja oft über sehr vieles Gedanken gemacht haben. Und so haben sie auch entdeckt, dass die Beschneidung natürlich ein wichtiges Zeichen war im Alten Testament, Zeichen eben des Bundesschlusses, nicht? Und dann kamen natürlich Findige dazu, die sagten, ja, was ist da mit den armen Frauen, nicht, hierbei? Das hat man aber dann anders sehr schön gelöst, das Problem. Also mit anderen Worten, es gibt schon wichtige heilige Zeichen. Darauf bin ich jetzt nicht eigens eingegangen. Das ist eh schon lang genug, aber das wäre hochinteressant, wenn Sie mal die Verbindung der heiligen Zeichen des Alten Testamentes hin auf die des Neuen lesen. ist also schon hochinteressant, etwa die Frage der Buße, dieser Stier, der dann in die Wüste gejagt wird, auf den einmal im Jahr werden symbolisch alle Sünden des Volkes, werden die dann aufgeladen im Wing und dann wird er weggeschickt, nicht, dann in die Wüste. Also das gibt sehr viele wichtige heilige Zeichen, auch diese eherne Schlange, die da erhoben wird, das ist auch ein ganz gutes. Also kurzum, insofern ist dieser Hinweis auch wichtig, weil Sie damit sehen, dass seit, ich habe auf die Schöpfung hingewiesen, dass seit der Erkenntnis der Welt als Schöpfung Gottes, dass seither eben Zeichen immer wieder die Geschichte des Gottesvolkes begleitet haben und es tun bis heute, Zeichen eben, die genau daran erinnern, Gott ist da. Er lässt sich nicht mehr aus der Welt hinausdrängen. Das ist schon richtig. Danke für den Hinweis.
Papst Benedikt hat im letzten Jahr hier in Deutschland eine bemerkenswerte Rede gehalten in Freiburg. Mhm. Er sprach von einer Verweltlichung oder einer Notwendigkeit der Entweltlichung der Kirche. Kann es nicht sein, dass auch in der heutigen Zeit das Wissen um diese Zeichen verloren gegangen ist oder zumindest stark zurückgegangen ist, weil eben die Kirche oder die Menschen, die in der Kirche sind, sich viel zu sehr den weltlichen Dingen gewidmet haben und nicht mehr dieses Wissen um die Heiligkeit der Kirche und mit ihr auch die Heiligkeit der Zeichen weiß?
Das ist so. Ich hoffe, wenn Sie nochmal so ein bisschen an das zurückdenken, was ich auszuführen versuchte, dann ist es so, dass ich das nicht als Vorwurf gemeint habe, sondern es geht nüchtern darum, dass wir eine realistische Beschreibung der Gegenwart vornehmen müssen. Und die heißt eben, dass tatsächlich faktisch für unser Leben die Anknüpfungspunkte für das Verständnis von heiligen Zeichen oft verschüttet sind. Deswegen mein Verweis auf die Technik und so weiter. Es ist sicher ein Gedanke, ich werde darüber auch wohl mal schreiben, weil gerade, das ist nett, dass Sie das erwähnen, diese Rede von der Entweltlichung der Kirche allgemeine Ratlosigkeit ausgelöst hat. Das ist also entzückend zu sehen, dass also selbst höchste Würdenträger dann ziemlich in Schleudern kommen, wenn sie danach gefragt werden. Und dabei ist es so einfach. Denn der Papst hat auf seiner Deutschlandreise, wenn Sie mal die Reden genau nachsehen, einen wunderbaren Bogen geschlagen, immer wieder neben seinen wichtigen Reden zu Staat und Religion und so weiter, immer den Bogen geschlagen zur Communio der Eucharistie. Und das heißt also damit eben ganz bewusst eben auf das zentrale heilige Zeichen, zentrale Sakrament hingewiesen. Das heißt, genau in der Richtung sagt er, dass die Kirche hinführen muss wieder zu einem ursprünglichen Verständnis der Eucharistie. Und von daher sich also verabschieden muss oder besser abheben muss von den Zeichen, die sonst in dem Alltag uns so geläufig sind. Dass man da nicht sagt, na ja gut, jeder hat so sein Ding und damit das war's dann. Sondern dass hier der grundlegende Unterschied wieder deutlich wird. Hier wird nicht nur von uns her gesehen ein Zeichen als allgemein wichtig festgestellt, sondern hier nehmen wir gleichsam ein Zeichen entgegen, das als Gabe Gottes uns die unmittelbare Gegenwart Gottes schenkt. Das ist der Unterschied. Nicht wir machen die Zeichen, sondern sie sind uns gegeben. Und dass gerade das allgemeine Verstehen und die Erfahrung der Zeichen, die wir haben, bis hin zur Computertechnik mit iPhone und allem Pipapo, dass gerade diese Erfahrung tatsächlich den Zugang zum Verständnis der anderen Zeichen dann also versperrt, weil die Zeichen des Alltags haben Bedeutung, sind effizient. Wer eben, das habe ich ja gesagt, wer bestimmte Zeichen nicht beachtet, hat die Konsequenzen zu tragen. Wer die Zeichen der Kirche nicht mehr beachtet, hat keine Konsequenzen zu tragen. Zunächst einmal. Das heißt also, deswegen noch einmal auch die Zeugenschaft, ne? Dass wir wirklich dann eine enorme Aufgabe haben und auch nicht uns entmutigen lassen dürfen. Und das war ja letztlich eben vom Papst gemeint, nicht als ein erhobener Zeigefinger, sondern als eine Ermutigung, tatsächlich auch und gerade in unserer Zeit wieder zu solchem neuen Verständnis der Sakramente hinzuführen, weil der Mensch dessen bedarf. Bei der inneren Armut, das ist das Wichtige.
Ja, ich habe eine
Frage. Ja, wir hören Sie gut.
Ja. Ja. Unser jetziger Papst Benedikt hat ja auf seinem Umhang die Malteserkreuzdarstellung. Und ich sah einmal in den Vatikanischen Museen ein Bild, die Insel Malta, darüber schwebte ein Engel mit einem großen Malteserkreuz und darunter stand, ein Engel brachte das Malteserkreuz. Ich habe dann mal eine Deutung gehört, dass die Hervorhebung dieser 8 Kanten des Kreuzes ein Hinweis sei auf die Zahl 8 eben als Ewigkeitswert oder die 8 Seligkeiten. Aber ich weiß auch gar nicht den historischen Hintergrund. Können Sie mir dazu etwas sagen?
Das ist ein wichtiges Zeichen. Das ist natürlich gerade ein Zeichen, was zwei Seiten hat insofern, weil auf der einen Seite ist natürlich dann eine Gemeinschaft charakterisiert, die eben als zu dem Malteserorden gehören, so wie ich zum Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem. Wir haben eben unser Zeichen, was uns als Mitglieder dieser Ordensgemeinschaft dann also nach außen hin kennzeichnet. Nun ist natürlich, die Malteser waren ja ursprünglich mit den Johanniter eins. Es war ja nur der gemeinsame Orden. Es hat sich dann erst so entwickelt, dass die Johanniter der evangelische Zweig geworden sind und die dann, weil Malta ein Geschenk von Kaiser Karl V. war, dass deswegen sich gerade natürlich der katholische Malteserorden sozusagen das als Zentrum gewählt hat. Das muss man historisch gesehen so wichten. Und das natürlich gerade im gegenreformatorischen Impuls sozusagen, dann auch diese Bedeutung natürlich noch einmal, über diese Überhöhung sozusagen, noch einmal zum Thema gemacht worden ist. Das heißt also mit anderen Worten, jetzt haben wir doch dank dieser Stiftung, haben wir eben jene Ordensgemeinschaft, die sozusagen uns den himmlischen Beistand wieder sichert, nicht? Das ist der Rückhalt sozusagen. Und mit diesem Impuls sozusagen ist dann auch der Orden angetreten. Und wenn Sie nach Malta kommen, werden Sie mit den neuesten damaligen Festungstechniken vertraut gemacht und so weiter, nicht? Dass die das noch einmal dann ganz deutlich machen. Also das ist typisch für die Zeit, ganz klar, und im gegenreformatorischen Impuls, nicht? Also noch einmal gekennzeichnet. Die Deutung, das ist natürlich, das sind heraldische Dinge, die sind sehr wichtig. Da kommen wir natürlich dazu, dass jedes Zeichen auch seiner Deutung bedarf. Das ist ganz klar, es leuchtet ja ein bei unseren 7 Sakramenten durch die äußeren Zeichen, wie es gespendet wird, nicht? Wird der innere Gehalt sozusagen noch eigens erschlossen, die Bedeutung. Und man tauft ja auch nicht trocken, nicht? Also das ist schon so. Und zur Feier der Eucharistie bedarf man eben der eucharistischen Gaben. Und da ist es so, dass ganz klar der Malteserorden auch eingebunden ist in die Sorge für den Menschen und im Weiteren auch für das Heilige Land. Und dass deswegen gerade die Fürsorge für die Kranken, die ja auch jetzt bei Maltesern sehr deutlich ist, aber dann eben ja genauso bei den Johannitern, dass die eben den Rückbezug dann auf Christus sozusagen mit einschließt. Und dieser Rückbezug wird eben im Heiligen in Zeichen verdeutlicht. Da haben Sie das Oktogonale, dann haben Sie die 8 Zahl, die ja sehr symbolträchtig ist. Das muss man sagen. Das ist insofern interessant, weil wir ja 7 Sakramente haben nach unserem Verständnis. Und die 7 Zahl sich dann auch in den 7 Gaben des Heiligen Geistes widerspiegelt. Die 7 Zahl spielt eine große Rolle. Und zwar ist dann von daher gesehen nämlich die 8 Zahl wichtig, weil sie nämlich deutlich macht, dass die, die da kämpfen, Getaufte sind. Das ist also, und zwar ist das so, dass wenn die haben, die 3 ist die Zahl Gottes, die 4 Zahl ist die Zeichen der Welt, des Menschen, 4 Himmelsrichtung, 4 Jahreszeiten, 4 Altersstufen und so weiter. Damit sind sie bei der 7. Und plus 1 ist das ewige Leben, was in der Taufe geschenkt wird. Von daher haben sie die 8. Und das ist natürlich klar, dass sie eben als die Christen sozusagen kämpferisch da sind, nicht? Die sich von hierher dann also damit verbinden. Das ist also ganz klar mit diesem Lebenswerk Christi verbinden. Also insofern sehr schön in der Richtung. Ja, der Bogen ist sehr breit, wie Sie mir gemerkt haben. Ich freue mich natürlich. Hatten Sie noch bitte? Also dann noch.
Sie haben uns wunderbare Anregungen gegeben und hier in Bochum-Stiepel war in der vergangenen Woche eine ökumenische Woche. Und da traten diese Gedanken auch auf. Und im Kontaktstudium in Bochum an der Uni war auch eine entsprechende Thematik. Und es ging immer wieder darum, um die Kreativität oder wie man zur Lesequalität wiederfindet. Wir wissen doch jetzt so viele Ansätze, überall. Also die ganze Zeit war voll und das fand ich ganz großartig. Ich frage mich nur, warum ist die Umsetzung aller neuen Erkenntnisse so schwierig? Warum sieht man so wenig wachsen?
Ja, sehen Sie, ich habe hier, ich bin noch runterfalle, danke für den Hinweis, zum Beispiel hier von dem alten Bischof von Klagenfurt, der dann nochmal gewechselt ist, von Egon Capellari, Heilige Zeichen, Liturgie und Alltag. Der Hinweis ist mir deswegen wichtig und ich bin dankbar für das Buch, das kriegen Sie wieder, ich wollte es jetzt nur gesagt haben, ist ja klar. Das ist mir deshalb wichtig, weil wir wieder, glaube ich, vermitteln müssen, dass ein Zusehen, ein Zuschauen doch unmittelbar sehr viel erschließt. Es ist ja so, ich habe auf die esoterische Literatur verwiesen, aber wenn Sie die Methoden der Meditation, das Wiedererstarken der Mystik im Blick haben, dann die Versuche auch mit allen möglichen Formen auch in sich zu gehen sozusagen und damit zu einer inneren Ruhe zu kommen und einem neuen Schauen, dann wird, glaube ich, die Grenze einer intellektuellen Erschließung der Sakramente und der heiligen Zeichen deutlich. Das heißt, wir können immer nur hinführen, aber die Zeichen müssen natürlich in ihrer Gestalt sozusagen, müssen immer wieder neu verstanden werden und erst wenn man sich hineinversetzt, wird man sie letztlich begreifen. Das ist eine permanente Aufgabe, die haben Eltern und Lehrer in gleicher Weise zu leisten. Die müssen wir als Professoren leisten. Und im seelsorglichen Dienst immer wieder wird es so sein, dass wir verschüttete Zugänge zu öffnen haben. Und das ist der Grund, weswegen die Biografien des Einzelnen viel mehr als früher zur Geltung gebracht werden müssen. Das ist so, dass früher eben ein rein lerntechnisch gesagt, das kennen Sie, Frontalunterricht gegeben wurde. Das heißt, wir haben den kleinen Katechismus gelernt, wir haben also von daher unser Wissen vertieft. Aber es war eben Wissen, was von oben sozusagen kam. Und jetzt ist es so, dass dieser Glaube, der sozusagen das Verstehen dessen, was uns gesagt wird, noch einmal erschließt, dass der eben neu, ganz individuell geweckt werden muss. Und wer Firmenunterricht gibt, der weiß davon, ein Lied zu singen, wie schwer das ist, auch hier als Katechet zu arbeiten. Aber deswegen halte ich sehr viel davon, wirklich, und deswegen haben wir auch überlegt, ich habe das bewusst heilige Zeichen genannt, dass wir wieder lernen zu sehen. Das ist wichtig und nicht nur zu hören. Beides. Ja, danke. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Knoch. Ich habe vorhin gar nicht erwähnt, ich habe es einfach als bekannt vorausgesetzt, aber es heißt doch noch einmal gesagt, emeritierter Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte hier an unserer Ruhr-Uni und auch Familiar des Ordens, auch das ist ja erwähnt worden. Ja, vielen Dank für den Vortrag, die Einführung oder die Vertiefung in die heiligen Zeichen. Ich darf vielleicht eines anfügen, was mir auch sehr gut gefallen hat, aus der ökumenischen Bibelwoche, der evangelische Professor für Neues Testament, ich habe jetzt den Namen nicht gleich,
Dick,
ja genau, der Wick. Sagte das, also so moderne Sprache, Sie fragten ja danach, wie kann man ein Symbol sagen, deutlich machen, es ist so eine Art Link, nicht, wenn man den sozusagen anklickt, diese blauen unterstrichenen Dinge, das ist das Symbol und wenn man ihn anklickt, dann kommt im Grunde eine ganze Webseite, eine ganze Welt, nicht? Und es reicht im Grunde sozusagen auch sozusagen das zu haben, das ist sozusagen das Zeichen und beim Anklicken erschließt sich dann alles. Das ist vielleicht ein moderner Ausdruck für das, was eben unter Zeichen genannt wird. Ja, vielen Dank
Und Sie mögen mir nachsehen, das ist nicht meine Generation.
Genau, nein, nein. Also ich hatte jetzt nur... Ich wollte Sie jetzt auch nicht korrigieren, es war nur einfach, was mir so spontan noch
eingefallen. Wir verstehen uns gut, ich kenne Vic sehr gut. Wir haben auch schon zusammen Seminar gemacht.
Was mir eingefallen ist. Ich darf noch auf das nächste Audi hinweisen. Das ist ein brisantes Thema, die Bankenkrise und die Rolle des Staates von Professor Dr. Jürgen H. Wolf. Er ist Professor für Soziologie der Entwicklungsländer, auch hier in Bochum gewesen. Er emeritiert inzwischen und er wird sich eben mit der Rolle der Banken auseinandersetzen, auch in der gegenwärtigen Krise, ihre Verantwortung abstecken, aber auch dort Stellung, wo er sagt, das waren jetzt nicht nur die Banken, also in diesem Spannungsbereich wird das stattfinden. Herzliche Einladung, geben Sie es auch weiter, damit viele kommen. Vielen Dank.